Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Einige wundern sich vielleicht, dass ich heute wieder hier vorne stehe. Letzten Sonntag erst ertragen, heute wieder. Ja, es hat folgenden Grund. Wir bewegen uns als Gemeinde, das hat Andreas Breitkotz schon angeschnitten, immer noch in 1. Mose. Und wenn man die ersten drei Kapitel aufmerksam liest und beobachtet, dann kann man dort eine gewisse Ordnung erkennen. Eine Ordnung, die sich aufgrund aus den ersten drei Kapiteln erstmal ergibt. Und diese Ordnung nennen wir Schöpfungsordnung. Und über diese Ordnung wollen wir gerne heute nachdenken. Es wird heute keine direkte Predigt sein, sondern es ist mehr so ein Vortrag. Aber ich möchte gerne mit euch zusammen durch diese Ordnung gehen, weil es ergibt sich daraus etwas, was sehr markant ist für unsere Gemeinde, was wir als Gemeinde im Grunde genommen leben, aber es muss ja einen Grund haben. Ist das nur Tradition oder hat es seine Grundlage in der Bibel? Da wollen wir schauen. Was meinen wir damit, mit Schöpfungsordnung? Unser kleiner Sohn, im Alter von 3 Jahren, er sollte einen Bibelvers nachsprechen. Wir hatten das so gehandhabt, dass unsere Großen, die haben für die Woche einen Vers auswendig gelernt. Und der Kleine wollte auch. Und dann sprach er diesen Vers nach. Und als es zur Bibelstelle kam, das war dann 1. Mose, dann sagte er anstatt 1. Mose, meine Hose. Weil für ihn hört sich das beides gleich an und naja, spielte keine Rolle. Und genau darum wird es heute gehen. Wer hat die Hosen an? In unserer Kultur, in der wir heute leben, haben Männer und Frauen die Hosen an. Aber wenn wir davon sprechen, wer hat die Hosen an zu Hause, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Wer trifft die Entscheidungen zu Hause? Wer trägt automatisch auch die Verantwortung zu Hause? Und für uns heute relevant, wer trägt die Entscheidungen und wer trägt die Verantwortung auch in der Gemeinde? Jetzt seid mal ehrlich. Wer entscheidet bei euch zu Hause? Wenn ein Kind zu euch kommt und fragt, Papa, darf ich das? Was sagen wir dann? Geh zu Mama, frag Mama. Das ist ganz normal. Ich ertappe mich selber dabei. Ja? Wenn Mama die Entscheidung trifft, trägt Mama nicht auch die Verantwortung? Wenn das Kind zu viel isst, Mama hat immer Ja gesagt, ja klar, eigentlich schon, oder nicht? Überhaupt sollten wir unser Gemeindebild nicht mal gründlich überarbeiten. Überall, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, ja und sogar an vielen theologischen Ausbildungsstätten, spielen Frauen eine immer größer werdende Rolle. Sie tragen immer mehr Verantwortung und man muss ganz ehrlich sagen, sie machen das gut. Sie machen ihre Aufgabe wirklich gut. Müssten wir nicht mal darüber nachdenken, ob das bei uns nicht auch langsam Einkehr halten sollten in die Gemeinde? Wenn unsere Frauen sowieso die Entscheidung zu Hause treffen, warum nicht auch in der Gemeinde? Sie machen das zu Hause auch nicht schlecht. Das klappt doch ganz gut. Überhaupt, wenn ich so meiner Frau zuhöre, wenn sie von der Frauenstunde nach Hause kommt, also ich glaube, einige Frauen predigen deutlich besser als wir Männer. Das ist richtig gut. Warum sollten sie nicht hier vorne predigen, im Gottesdienst? Warum nicht? Ganz ehrlich zu sein, wir Männer sind eigentlich ganz, ganz anders. Wir Männer, wir müssen uns nicht in die Arbeit drängen. Wir leben eigentlich nach dem Prinzip, wenn wir lang genug warten, dann erledigt sich das von selbst. Oder? Das kennen wir doch so. Also ich muss nicht nach vorne freiwillig kommen. Ich bleibe ein bisschen sitzen und dann wird das schon. Ganz, ganz diplomatisch, ganz politisch merken wir das in unserem Gemeindegebet. Wenn ein Ältester gebetet hat, 2 Frauen gebetet haben, alles klar, alles erledigt, alles gut. Ich kann mich zurücklehnen, die Predigt ist abgehakt, ich kann mich weiter auf andere Dinge konzentrieren. Vielleicht sollten wir einfach mal nachfragen und wenn unsere Frauen es wollen, dann lassen wir sie einfach machen, dann übertragen wir ihnen Verantwortung, übertragen wir ihnen die Entscheidung. Zum ersten Mal habe ich diesen Vortrag gehalten, da waren wir als Männer, als jugendliche Männer unterwegs gewesen. Ich wurde eingeladen, habe diesen Vortrag dafür vorbereitet. Für euch wird einige Dinge eine kleine Wiederholung sein. Das zweite Mal habe ich vor einer gemischten Gruppe gehalten. Eigentlich sollten es nur Männer sein, auf einmal saßen auch Frauen drin. Aber ich war erstaunt, wie froh junge Frauen waren. Es waren keine Omas, die dazugehört haben, wie froh jugendliche Frauen waren, genau dieses Thema zu hören. Wir wollen uns heute drei Wege anschauen. Wir wollen uns den Weg der Schöpfung ansehen, den Weg der Sünde und wir wollen uns den Weg der Verantwortung anschauen. Zuerst einmal den Weg der Schöpfung. Ich werde jetzt einmal drei Verse lesen und ich bitte euch genau aufzupassen. Die Verse werden nicht angestrahlt, aber ich werde mit Ausdruck lesen und ich werde langsam lesen, sodass ihr, denke ich, mal gut folgen könnt. Wir lesen aus 1. Mose 1, ab Vers 26. Wer eine Bibel hat, schlagt es bitte mit mir auf, damit ihr wirklich mitverfolgt, ob ich mich auch an das Wort halte. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Meine erste Frage, ihr dürft jetzt mitarbeiten, was ist die Aufgabe des Menschen? Nichts Schweres, also nur so, wie bitte? Herrschen, ja? Herrschen war eine ganz wichtige Aufgabe, wird zweimal erwähnt hier. Ihr sollt herrschen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für den Menschen, er soll herrschen. Was heißt herrschen? Heißt herrschen, ich stelle mich da vorne hin und bin wie ein Tyrann und muss alles andere unterdrücken und ausbeuten. Ist das herrschen? Können wir alle zusammen in diesem Raum gleichzeitig herrschen? Irgendwo ja. Muss gehen, oder? Nicht nur ich herrsche, weil ich hier vorne stehe oder wir als Älteste, das ist ja nicht nur unsere Aufgabe. 1. Mose 2, Vers 15. Da heißt es: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also dieser Herrschaftsauftrag Gottes, der war für Adam oder beinhaltete für Adam: Ich setze dich in den Garten, in diesem Garten sollst du bebauen und bewahren. Das war ein Stück weit, wie man Herrschen auch so verstehen und erklären konnte. Also Adam sollte für Wachstum sorgen in dem Garten. Ja, vielleicht ein bisschen Unkraut eindämmen, wie es da gewesen ist, oder ich weiß es nicht genau, für Wachstum und Fortpflanzung sorgen. Das war die Aufgabe von Adam in seinem Auftrag des Herrschens. Jetzt ist die nächste Frage. Wer wurde damit beauftragt? Und jetzt lesen wir weiter. Wer bekommt diese Anweisung? Wir lesen Vers 5, Kapitel 2, Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und, jetzt kommt das Wichtige für uns, es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Ja? Also es war niemand da, der diesen Herrschaftsauftrag bekommen könnte. Ja? Also erstmal ist da noch nichts da. Jetzt lesen wir weiter, Vers 7. Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wer ist dieser Mensch? Ganz einfache Frage. Wie heißt dieser Mensch? Adam. Das ist der Mann, oder? Nicht Adam und Eva, sondern es ist nur Adam. Nur Adam ist dieser Mensch. Vers 8, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Dann kommt einige Verse, die diesen Garten lokalisieren und einordnen. Und Vers 15, da lesen wir jetzt weiter. Und Gott der Herr nahm den Menschen, den er geschaffen hatte, ja, der jetzt fertig ist, den Adam, und setzte ihn in den Garten Eden. Wozu? Damit er ihn bebaue und bewahre. Also er nimmt den Menschen, setzt ihn in den Garten rein, damit er ihn bebaue und bewahre. Und wir lesen nicht, ob Gott es ihm jetzt persönlich im Einzelnen erklärt hat oder ob er es ihm einfach nur eingegeben hat, aber auf jeden Fall hat Adam diese Anweisung bekommen. Du sollst diesen Garten bebauen und bewahren. Das war seine Aufgabe dort. Eva war noch nicht da. Es ist wichtig, dass wir das beobachten. Das nächste Gebot erhält Adam wortwörtlich. Also diese nächste Anweisung bekommt Adam wirklich wortwörtlich ausgesagt. Wir lesen Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, einer, ist nur Adam da, die Eva ist noch nicht da, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also diese Anweisung hat Adam bekommen. Die hat er empfangen. Und er hatte die Aufgabe, die sie an Eva weiterzugeben. Das war die Aufgabe von Adam. Seine erste Aufgabe in Verbindung mit seiner Frau. Gott hat das hier nicht so gesagt, aber es ist naheliegend, weil er hat diesen Auftrag bekommen von Gott. Und er musste ihn weitergeben. Und es ist sehr, sehr interessant, wie Adam das macht. Und es ist etwas, was wir heute noch ganz normal beobachten können. Aber wir lesen das später. Wir lassen das erstmal nur so stehen. Wichtig ist, dass wir das einfach beobachtet haben. Wir gehen weiter. Adam ist alleine und Gott spricht, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Adam schafft es nicht alleine. Gott will ihm eine Hilfe machen. Wer ist diese Hilfe? Auch wieder ganz einfach. Eva. Sehr gut, sehr gut. Welches Kind war das? Oh. Sehr schön. Freut mich. So, wenn wir jetzt einen Weg nachzeichnen wollen, wir wollen den Weg der Schöpfung verfolgen, eine Rangordnung, wer müsste dann ganz oben stehen? Was meint ihr? Wer ist der Schöpfer? Ist ganz einfach, alles nur ganz einfach. Gott, genau. Also Gott müsste ganz oben stehen. So, er ist der Schöpfer des Menschen. Wen hat Gott zuerst geschaffen? Adam, okay, auch da gehen wir weiter. Adam dient als Quelle für die Frau und wen hat Gott dem Mann an die Seite gegeben? Die Frau, also Eva, sie ist die Hilfe für den Mann. Wir lesen 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass wir nicht unwissend sind, dass wir es wissen, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also wir finden hier dreimal die Aussage Haupt. Zweimal ist die Aufgabe, die Aussage Haupt auf Gott bezogen, Christus und den Vater, und einmal auf den Mann, die Frau wird gar nicht als Haupt erwähnt. Über wen sollten Adam und Eva herrschen? Als nächstes. Über wen sollten sie herrschen? Ganz genau, über die Tiere. Die Tiere sind ganz unten in der Rangordnung. Deswegen ist es auch so absolut verwerflich, wenn plötzlich, das lesen wir in 1. Mose 1, Vers, in Römer 1, Vers 22 und 23. Da heißt es, da sie sich für weise hielten, sie hielten sich für etwas Besseres und für etwas Klügeres, da sind sie zu Narren geworden. Und was haben sie gemacht, diese Narren? Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Also den obersten Platz, den haben sie vertauscht. Mit wem? Mit einem Bild von einem Mann? Oder noch schlimmer? Mit dem Bild von einem Tier. Und der Mensch, der eigentlich herrschen sollte über die Tiere, der erhöht ein Tier, macht ein Abbild, ein goldenes Kalb und fällt vor ihm nieder. Das ist absolut absurd. Das ist unnormal. Und da sagt Gott, das ist eine dumme Handlung, die ihr da vollzieht. Ihr sollt herrschen, ihr tut es aber nicht. Sondern ihr erhöht ein Tier und macht euch daraus einen Gott. Macht es Sinn, in der Schöpfungsordnung eine gewisse Hierarchie zu sehen? Und Hierarchie meine ich hier nicht negativ. Ich werde das nachher nochmal deutlicher erklären. Sagt diese Ordnung etwas über meine Verantwortung als Mann aus? Meine Verantwortung in der Gemeinde und vor allen Dingen auch in der Familie? Wir lesen dazu 1. Timotheus 2, Verse 12 und 13. Dort sagt Paulus, ich erlaube einer Frau, aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie sich über den Mann herrscht, dass sie über den Mann Autorität ausübt, sondern sie soll sich still verhalten. Das ist hier das Leben in der Gemeinde gemeint, soweit ich das überblicken kann. Und Vers 13, jetzt kommt das für uns Wichtige, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Wenn wir sagen, das ist die Meinung des Paulus, ja, aber Paulus gründet sich auf der Schöpfungsordnung und da hat Paulus nichts zu sagen gehabt. Überhaupt nichts. Paulus gründet sich auf das, was Gott einmal angeordnet hat und die Reihenfolge hat er bestimmt. So, wir wissen jetzt, was eine Schöpfungsordnung ist, wie sie so aufgebaut ist. Damals war die Welt noch in Ordnung und jetzt ist es ganz wichtig, etwas zu beobachten. Um die Welt und das Leben hier auf der Erde zu zerstören, das war der Plan vom Teufel, vom Satan. Damit er die Sünde in die Welt hineinbringt, damit die Sünde in der Welt so verfestigt und verwurzelt wird, wie sie es heute ist, musste der Satan einen bestimmten Weg gehen. Und es ist sehr interessant zu sehen, welchen Weg er benutzt, welchen Weg er nimmt, der Teufel. Und es ist wohl sehr klar, dass er niemals Gott den Kopf verdrehen wird. Er wird niemals von oben anfangen. Das macht überhaupt keinen Sinn für ihn. Das schafft er niemals. Gott so weit zu bekommen, dass Gott auf ihn reinfällt, keine Chance. Das schafft er nicht. So, der nächste Weg ist der Weg der Sünde. Wir sehen, die Schöpfungsordnung ist noch grau hinterlegt. Jetzt beobachten wir die Sünde. Wir lesen dazu 1. Mose 3, Abvers 1. Ich werde diese Stelle etwas anders auslegen, als Edo das am Mittwoch getan hat, weil ich einfach nur einen anderen Fokus legen möchte. Ich möchte einfach nur, dass wir etwas daran sehen, aber beide Auslegungen sind möglich. Also ich denke nicht, dass einer von uns beiden da komplett eine Irrlehre verbreitet. 1. Mose 3, Abvers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Der Teufel versucht also nicht, den Kopf irgendwie zu verdrehen, nicht Gott irgendwie zu manipulieren. Nein, der Teufel bedient sich eines Tieres. Der schlüpft in die Haut eines Tieres und versucht mit Hilfe eines Tieres, geht ganz von unten in der Schöpfungsordnung hoch. Und jetzt erinnert euch bitte daran, Adam hatte alle Anweisungen bekommen von Gott und er sollte sie an Eva weitergeben. Also Adam bekommt von Gott alle Anweisungen und er soll sie an Eva weitergeben. Ja? Kapitel 3, Vers 2, da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Und soweit ist alles in Ordnung. So hatte Gott das auch gesagt. Ja? Wir dürfen von der Frucht der Bäume im Garten essen. Und Vers 3, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Hat Gott das so gesagt? Nein, hat er nicht so gesagt. Aber um Eva zu schützen, wird es Adam ihr wohl so weitergegeben haben. Adam sagte dann, Eva, davon dürfen wir nicht essen. Eva, und am besten, du rührst die Frucht erst gar nicht an. Ist doch gut, oder? Ich meine, der meint es doch gut, der Adam. Wenn wir jetzt zu uns schauen, bringen Übertreibungen irgendetwas? Ich würde sagen, an dieser Stelle haben sie nichts gebracht. Überhaupt nichts. Es hat überhaupt nichts geholfen. Und die Pharisäer haben es auch versucht. Die haben gesagt, das ist unser Gesetz, alles klar, wir übertreiben mal, bauen einen Riesenring drumherum. Es hat nichts gebracht. Das Gesetz wurde immer noch übertreten. Wir müssen immer wieder an der Allgenügsamkeit der Bibel festhalten. Immer wieder. Die Bibel ist allgenügsam. Wir müssen nicht übertreiben. Wir müssen das Gebot, die Anweisung von der Bibel beim Namen nennen und einfach so stehen lassen. Übertreiben müssen wir da nicht. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was ich hier in diesen Versen erkenne. Wir lesen Kapitel 3, Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, da werden euch die Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum richtig gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er ja weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, und sie musste ihn nicht rufen, den Mann. Sie musste ihn nicht rufen, denn wir lesen weiter, der bei ihr war und der aß. Der Mann war bei ihr, Adam hat das alles mitverfolgt, hat aber nicht eingegriffen, obwohl es seine Verantwortung war. Was passiert hier? Was ist hier gerade geschehen? Ein Tier, eine Schlange, verführt die Frau und nicht den Mann. Wir sehen, Mann und Frau sind nicht weit voneinander. Es hätte für die Schlange keinen großen Unterschied gemacht, den Mann anzusprechen. Aber sie tut es nicht. Der Satan tut es nicht, weil er sich wahrscheinlich gedacht hatte oder weil es für ihn offensichtlich war, bei dem Mann wird das nicht ganz so einfach werden. Ich weiß nicht, ob er jedem Angriff vom Teufel widerstanden hätte, das weiß ich nicht. Aber der einfachere Weg ging über das Tier hin zur Frau und dann erst zu dem Mann. Als nächstes, sie spricht die Frau an, und das ist ganz wichtig zu sehen. Die Frau, sie lässt sich verführen und sie lässt sich nicht führen von Adam. Adam hat ja alles in die Wege geleitet, damit sie richtig geführt wird. Er hat ihr alles an sie weitergegeben. Aber sie lässt sich verführen und nicht führen. Sie isst von der Frucht, sie gibt den Mann, sie führt den Mann, anstatt von ihm sich führen zu lassen. Wir sehen weiter, der Mann isst, selbst wenn er die ganze Zeit gutgläubig gewesen ist, es gab ja noch anscheinend kein Misstrauen dort im Garten Eden, spätestens an dieser Stelle, da müsste es bei ihm Klick machen. Spätestens hier hätte er sagen müssen, so, das reicht, das geht zu weit. Nein, ich tue es nicht. Aber nein, er ist passiv an dieser Stelle, er lässt sich führen und führt nicht selber. Und Gott, was ist mit Gott? Über Gott wird gesprochen. Er spielt als ob keine Rolle. Er wird nicht als überall anwesend wahrgenommen. Gott ist nicht allgegenwärtig jetzt bei diesen Menschen. Und Gott, er wird beschuldigt. Und Eduard hat das am Mittwoch sehr, sehr gut erklärt. Er hat das sehr, sehr gut deutlich gemacht. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, wenn unser Gottesbild nicht dem Bilde Gottes entspricht, was in der Bibel ist, dann sind wir immer sehr offen. Oder die Sünde kann immer sehr leicht, kann uns sehr leicht verleiten. Und jetzt nochmal die Frage. Warum sollten wir Männer in unserer Gemeinde die Verantwortung wahrnehmen? Kann man da irgendwas erkennen? Sollte man das? Und jetzt lasst uns nochmal 1. Timotheus 2 aufschlagen. Dort heißt es, 1. Timotheus 2, ab Vers 12, dort heißt es, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten in der Gemeinde, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und jetzt kommt der Vers, der für uns wichtig ist. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Adam nicht, aber die Frau wurde verführt. Ich weiß nicht, ob man es generell sagen kann, dass eine Frau schwächer ist gegen die Angriffe des Teufels. So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich denke nicht, dass das die Aussage des Verses ist, dass eine Frau generell schwächer ist. Manchmal ist es vielleicht so. Aber in vielen Familien beobachten wir geistlich sehr starke Frauen und nur sehr schwache Männer. Das ist das, was wir immer wieder beobachten können. Und das ist, weil wir Männer sehr oft absolut einfach uns zurückgezogen haben und passiv sind. Wir lassen die Frauen machen, weil dann brauchen wir es ja nicht zu tun, wir brauchen uns nicht darum zu kümmern. Wir waren vor einiger Zeit in einer Landeskirche zu einer Konfirmation eingeladen. Es war ein sehr, also für landeskirchliche Verhältnisse war das ein sehr, sehr schöner Gottesdienst, hat uns sehr gut gefallen. Die Predigt war wirklich gut. Was mich wirklich traurig gestimmt hat, da war vorne ein Pastor, der hat das Abendmahl ausgeteilt und der hat um sich herum eine Reihe von Mitarbeitern gehabt, eine Reihe von Mitarbeiterinnen gehabt, die ihm geholfen haben. Alles nur Frauen, kein einziger Mann. Und ich glaube nicht, dass es deswegen so war, weil er sich das so ausgesucht hat, sondern weil Männer einfach passiv sind in dieser Sache. Was wir aber sagen können im Zusammenhang mit dieser Stelle, die wir gerade aus 1. Timotheus gelesen haben, der Teufel sucht einen Weg über die Frau, weil das aufgrund der Schöpfungsordnung für ihn der leichtere Weg, der einfachere Weg ist. Er greift immer wieder zuerst die Frau an. Das war die Taktik im Garten Eden und die wird der Teufel nicht einfach so geändert haben. Die wird er beibehalten haben. Ich denke nicht, dass hier damit gemeint ist, dass eine Frau generell, wie ich schon gesagt habe, schwächer ist. Ich denke, dass Gott das einfach nur so festgelegt hat. Dass Gott einfach nur da eine gewisse Vorgabe für uns gemacht hat. Wir gehen weiter. Wir haben jetzt die Schöpfungsordnung beobachtet, dann haben wir den Weg der Sünde verfolgt und jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert Gott darauf? Also Gott hat geschaffen nach einer gewissen Rangordnung. Die Sünde hat einen gewissen Weg gegangen, bis sie da sogar bis an Gott herangetragen wird, die Sünde. Aber wo sieht Gott den Verantwortlichen? Wo sieht Gott den Verantwortlichen? Wie geht er jetzt vor? Gott wusste ja, was im Garten Eden vorgefallen ist. Und dennoch geht er einen ganz interessanten Weg. Einen wichtigen Weg für uns. Und ich denke, er möchte uns da etwas ganz Bestimmtes deutlich machen und klarstellen. Das ist der Weg der Verantwortung. Wir lesen 1. Mose 3, ab Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Also Adam und Eva bekommen offene Augen und sie erkennen, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Eigentlich absolut absurd an dieser Stelle, sich vor Gott zu verstecken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem beobachten wir das auch heute noch. Menschen fallen in Sünde. Was machen sie? Sie verstecken sich vor Gott. Wir wissen, das ist unmöglich. Gott wusste, wo Adam und Eva ist. Das Erstaunliche ist, Gott spielt dieses Spiel mit. Gott spielt mit den Menschen Verstecken. Wir lesen Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du? Und das ist so, wie wenn wir mit unseren kleinen Kindern Verstecken spielen. Die Füße gucken ganz weit unter der Gardine hervor oder unter dem Tisch. Man stolpert fast drüber. Und was machen wir? Wir gehen vorbei und rufen, wo bist du? Ganz normal. Ja, das beobachten wir immer wieder. Warum machen wir das? Warum machen wir das als Eltern? Die Kinder sind glücklich, sie freuen sich riesig, dass sie sich so gut versteckt haben und wir können sie nicht finden. Und wir gönnen ihnen diese Freude. Aber wollte Gott, dass Adam und Eva sich freuen? Ganz bestimmt nicht. Er wollte etwas erreichen und er wollte es dadurch erreichen, dass er zuerst Adam rief und nicht Eva. Gott kommt in den Garten und fragt, wo seid ihr oder wo bist du im Hinblick auf Eva, sondern er ruft den Mann und fragt, wo bist du? Gott wusste, wo Adam und Eva waren und er wusste, wie alles abgelaufen ist, wen die Schlange verführt hat, dass es damit den Anfang genommen hat, dass es über die Frau gegangen ist. Aber Gott wendet sich zuerst an Adam, an den Mann. Wir lesen Vers 10 und Adam antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Vers 11, da sprach er, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott wendet sich an den Adam und sagt zu ihm, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht davon essen. Gott weiß es. Gott weiß alles, was gewesen ist. Gott weiß, was da passiert ist. Und trotzdem spielt er dieses Rollenspiel weiter. Und er macht den Mann voll und ganz dafür verantwortlich, dass er dieses Gebot missachtet hat. Vers 12, da antwortete der Mensch, Adam, Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, ja, und ich aß davon. Ich habe einfach davon gegessen. Als zweites wendet sich dann Gott an die Frau. Wir lesen Vers 13, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Und dann erst wendet sich Gott an das Tier. Obwohl er genau wusste, was da passiert ist. Er geht seine Schritte Schritt für Schritt runter. Und die Schlange, sie erhält sofort ihre Strafe. Gott fragt sie gar nicht. Gott fragt die Schlange gar nicht. Der spricht sie gar nicht erst groß an. Sie konnte auch nicht mehr sprechen, weil der Teufel nicht mehr drin war. Der hat sich nur bedient dieser Schlange und der war nicht mehr da. Also Gott sah es nicht mal für nötig, mit der Schlange zu sprechen, weil das macht auch gar keinen Sinn. Sie erhält sofort ihre Strafe und Gott verflucht sie. Gott geht von oben nach unten herunter. Und wenn wir dann uns die Frage stellen, wer steht wieder ganz oben auf dem Weg der Verantwortung, wer stellt die Fragen? Auch da ganz klar, Gott tut es. Gott steht ganz oben in dieser Rangordnung. Er fordert die Verantwortung. Und dann als zweites, von wem fordert Gott zuerst Rechenschaft? Von dem Mann. Dann erst wendet er sich an die eigentliche Verführerin, Verführte, an die Frau. Und zuletzt verflucht Gott die Schlange. Wie geht Gott bei der Bestrafung für die Sünde vor? Welchen Weg geht Gott dort? Wie der Weg der Sünde von unten nach oben war, so kommt die Strafe auch von unten nach oben. Vers 14, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so solltest du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Die Schlange wurde zuerst verflucht. Dann spricht Gott zu der Frau, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Häufigere, so vermutet man, häufigere und unangenehmere Schwangerschaften sind die Folge von der Sünde. Die Freude der Geburt wird durch Schmerzen sehr stark getrübt. Wir dürfen Gott sehr, sehr dankbar sein, dass diese Freude der Geburt noch geblieben ist. Es ist etwas unglaublich Wunderschönes, wenn ein Kind zur Welt kommt. Aber dieses Wunderschöne ist umnachtet von einer großen Sorge und von viel Leiden und Schmerzen in der Schwangerschaft und dann auch in der Geburt. Ihr Verlangen wird auf ihren Mann gerichtet sein, sagt Gott. Eine Frau will geliebt werden, eine Frau will Geborgenheit erleben, sie will sich einfach fallen lassen in die Weisen, ganz wichtig hier zu beobachten, in die weisen Entscheidungen ihres Mannes. Sie will eine feste Orientierung haben. Das ist ein normales Bedürfnis von einer Frau. Aber gleichzeitig will sie die Herrschaft über den Mann erlangen. Sie will, dass er tut, was sie sagt. Sie will das Haupt drehen, so wie sie es will. Und dieses russische Sprichwort, was wir kennen, der Mann ist das Haupt, das ist ein deutsches Sprichwort, aber der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Hals, ja, da ist sehr, 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 sehr viel dran. Sie möchte das Haupt lenken und steuern und bestimmen, wohin er sich dreht. Das ist etwas, was in einer Frau drin ist. Aber Gott sagt, der Mann soll herrschen und das ist etwas ganz, ganz Markantes. Es ist hier, so wie ich das verstehe, im positiven, aber auch ganz, ganz stark im negativen Sinne. Und man kann es sehr, sehr genau beobachten. Wenn das Evangelium in eine Kultur hineinkommt, wir haben ein Volk, das irgendwo im Busch ist, was nie Zivilisation kennengelernt hat. Und dann kommt das Evangelium in diesen Busch hinein, in dieses Volk, wo Männer und Frauen und Kinder sind. Wer profitiert als erstes davon? Die Frau. Die Frauen profitieren in den allermeisten Fällen, mir ist kein anderer Fall bekannt, die Frauen profitieren von dem Evangelium, von der frohen Botschaft, von den Bekehrungen am allermeisten, weil sie am allermeisten unter diesem Fluch leiden. In den meisten Kulturen, wir sind es heute gar nicht gewohnt, Für uns ist ganz normal, dass eine Frau hier auf der gleichen Stufe steht wie der Mann, dass sie emanzipiert ist, dass die Frau wertgeschätzt wird. Aber das ist nicht normal. Das ist deswegen, weil wir ein christliches Land sind, über Jahre hinweg. Das dreht sich jetzt langsam wieder. Wir werden sehen, dass nach einer gewissen Zeit wieder die Frauen die Leidtragenden sind. Weil wenn das Evangelium irgendwo hineinkommt, als erstes profitieren die Frauen davon. Weil auf einmal erleben sie Wertschätzung. Die Bibel hat sehr, sehr viel Wertschätzung für die Frau und stellt die Frau von der Wertschätzung her auf die gleiche Stufe wie der Mann. Nicht was die Verantwortung angeht, aber was die Wertschätzung angeht. Das auf jeden Fall. Dann erst wendet sich Gott an Adam, Vers 17, Kapitel 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Warum erhält Adam die Strafe? Weil er der Stimme seiner Frau gehorcht hat. Jetzt will ich aber nicht sagen, wir dürfen nicht mehr auf die Frauen hören. Überhaupt nicht. Das ist nicht die Aussage dieses Textes, sondern er ließ sich von seiner Frau führen, anstatt seine Verantwortung wahrzunehmen. Entscheidung und Verantwortung tragen müssen wir Männer. Wir müssen vor allen Dingen die Verantwortung wahrnehmen. Wer soll also seine Autorität wahrnehmen, seine Verantwortung wahrnehmen? Ganz klar, wir Männer müssen es tun. Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen sie ausüben. Wer soll sich in der Verantwortung oder in die Verantwortung stürzen? Auch da, wir Männer. Wir sind viel zu oft, viel zu passiv in diesen Dingen. Wir tragen sie nämlich ohnehin. Du kannst es genauso gut auch sagen, ja, ich tue es nicht, ich mache es nicht. Nur wenn wir einmal vor Gott stehen, sind wir die Ersten, die gefragt werden. Und wir werden zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist sehr interessant zu beobachten, obwohl Eva zuerst gesündigt hatte. Eva hat ganz klar zuerst gesündigt. Wer wird bis heute dafür verantwortlich gemacht? Römer 5, Verse 12 und 14. Wer wird bis heute dafür verantwortlich gemacht? Wir lesen dort, darum gleich wie durch einen Menschen. Ja? Also Gott sagt, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch einen einzigen, sagt er hier. Und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Und dann Vers 14, dennoch herrscht der Tod von Adam. Durch einen Menschen, von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt haben, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Gott spricht von einem Menschen, gesündigt wie Adam, von Eva ist überhaupt keine Rede. Überhaupt nicht. Gott legt diese ganze Verantwortung für dieses Versagen komplett auf Adam. Komplett auf Adam. Und er muss diese Verantwortung tragen. Ich möchte Druck von den Frauen nehmen und sagen, ihr könnt euch ruhig etwas zurücklehnen. Ihr könnt ruhig die Männer machen lassen. Gott erwartet es von uns Männern, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen. Dafür bedarf es manchmal, dass die Frau einfach einen Schritt zurückgeht und sagt, nein, ich mache das jetzt nicht. Das ist deine Aufgabe. Ihr werdet euch wundern, wie der Mann dann anfängt zu arbeiten, wie der Mann dann anfängt zu tun. Und ich möchte den Druck auf uns Männer erhöhen und sagen, wenn die Frau das geistliche Zugpferd in der Familie ist, dann sollte es mich unruhig machen. Und das sollte mich sehr, sehr anspornen, dass ich es möglichst bald ändern sollte. Nicht, dass ich das der Frau verbiete, sondern ich muss mehr tun. Ich muss mich da bewegen. Ich muss wieder die Verantwortung wahrnehmen für meine Familie. Das ist meine Aufgabe. Ich trage dafür die Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Frauen müssen auch nicht beten in unserer Versammlung. Sie müssen es nicht. Aber wir freuen uns sehr, wenn Frauen es tun. Wir leben in unserer Gemeinde eine Kultur, wo wir uns sehr darüber freuen, wenn Frauen in unseren Versammlungen beten. Es ist schön. Es ist schön, wenn Menschen durch die Predigt angesprochen werden und wenn sie laut beten in den Versammlungen. Aber wenn wir Männer nicht beten, dann ist es erschütternd. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 8, dort sagt Paulus: So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten sollen, dass sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Das sagt Paulus nicht einfach so. Er sagt, die Männer sollen beten. Das ist wichtig. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es gravierend. Ich komme zum Schluss und ich möchte abrunden mit zwei Bildern. Wir sind gestern gewesen auf einem Ehevorbereitungskurs oder ein Lizenzkurs, wie man Ehepaare begleiten darf oder wie man Ehepaare für die Ehe vorbereiten darf. Wir haben hier ein Bild und ich möchte, dass wir zusammen darüber nachdenken. Stellt euch vor, du und deine Frau oder deine Frau, du als Frau und dein Mann, ihr sitzt in diesem Boot. Dieses Boot ist deine ganze Existenz. Da ist alles Geld drin. Ihr habt euer ganzes Ersparnis hineingesteckt in dieses Boot. Alles, was ihr habt, alle Tablets, alle Computer, alle Schuhe, alle Kleider, sind alle in diesem Boot drin. Ja? So, jetzt kommt ihr zu dieser Insel und ihr müsst euch entscheiden, fahren wir jetzt rechts an dieser Insel vorbei oder links? Der Mann möchte gerne links, die Frau möchte gerne rechts. So, jetzt ist es völlig egal, ob ihr euch auf dem Boot jetzt streitet und sagt, ich will aber links und ich will aber rechts, ich will aber links, ich will aber rechts, das ist völlig egal. Oder ob ihr euch einfach nur beratet, okay, was denkst du? Ja, ich denke so. Was denkst du? Ich denke so. Okay, dann machen wir machen diesmal so, nächstes Mal machen wir so. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie ihr euch entscheidet. Aber ihr habt euch bei diesem Mal entschieden für den Weg, den der Mann vorgeschlagen hat. Vielleicht hat der Mann auch gesagt, ich habe es dir gesagt, ich mache das, was ich gesagt habe und Schluss aus, basta. So, fertig, wir fahren links rum. Jetzt fahren sie links rum. Es kommt ein unterirdischer Felsen oder oberirdisch, wie auch immer, sie konnten nicht mal bremsen, knallen dagegen, das Boot kentert, sie gehen unter mit diesem ganzen Boot zusammen. Alles ist, nur Mann und Frau sind noch irgendwie über Wasser, also die paddeln da irgendwie im Wasser. Was tun wir zuerst als Männer? Wie bitte? Nee, erstmal müssen wir die Frauen erstmal retten. Ja, ist ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen, ja, bevor wir dann anfangen zu diskutieren, erstmal müssen wir die Frau retten, ja. Also wir bringen sie ans Ufer und normalerweise, was würde die Frau jetzt machen? Sie würde explodieren und sagen, ich hab's dir doch gesagt. Aber laut dem, was wir gelernt haben, der Mann trägt die Verantwortung. Fühlt der Mann sich jetzt dreckig an dieser Stelle? Ja. Es geht ihm richtig dreckig. Er hat gerade alles verloren. Und vielleicht stellt er sich selber die Frage, ach Mann, hätte ich doch auf die Frau gehört. Aber die Bibel sagt, der Mann trägt die Verantwortung. Es ist so gekommen, wie es ist. Und wir lassen das einfach so stehen. Was wird der Mann jetzt machen? Der wird jetzt sehen, eine neue Existenz aufzubauen. Er wird jetzt zur Arbeit gehen. Dafür braucht er ganz viel Ermutigung. Das Letzte, was er braucht, eine Frau, die ihm dann sagt, ich hab's dir doch gesagt, du bist schuld an allem. Das braucht er nicht. Er braucht viel Ermutigung, weil er muss die Verantwortung sowieso wahrnehmen, wieder ein neues Boot zu kaufen. Oder? Ist naheliegend. So, jetzt haben wir das nächste Bild. Wieder gleiche Situation. Zwei Eheleute auf einem Boot. Die komplette Existenz. Alles ist dieses eine Boot, was sie haben. Mehr haben sie nicht. Sie streiten sich auf dem Boot oder tun es auch nicht, wie auch immer. Und der Mann sagt zu der Frau so, ich habe die Nase voll, wir machen das jetzt, was du gesagt hast. Wir fahren rechts rum an die Insel vorbei. Sie fahren, die Frau ist glücklich, sie kommen an diesen Felsen, das Boot läuft auf diesen Felsen rauf, das Boot sinkt, beide müssen sich irgendwie berappeln, kommen an die Wasseroberfläche. Was machen wir zuerst, Paul? Wir retten erstmal die Frau, genau. Auch wenn sie schuld ist an dem Ganzen, auch wenn sie noch ein bisschen drucken würden. Aber das tun wir nicht, wir retten erstmal die Frau. Und das Erste, was wir machen, wie wird sich die Frau fühlen? Sie wird sich ganz, ganz schlecht fühlen. Es wird beiden wieder ganz schlecht gehen. Aber wir Männer haben absolut nicht das Recht, hier an dieser Stelle der Frau in irgendeiner Weise Vorwürfe zu machen. Wir tragen die Verantwortung. Auch wenn wir uns für den Weg der Frau entschieden haben, trotzdem haben wir uns entschieden und wir tragen die Verantwortung. Ganz einfach. Die Frau könnte aus dem Wasser rausgehen und sagen, ja, okay, komm, lass uns eine neue Existenz aufbauen. Ja, ist einfach so. Und der Mann muss wieder zur Arbeit gehen und alles wieder verdienen und arbeiten und tun und wieder eine neue Existenz aufbauen. Aber das hat Gott damit gedacht. Es ist ein Schutz und eine sehr, sehr gute Richtung für beide. Für Mann und für die Frau. Es geht absolut nicht darum, dass eine Frau unterdrückt wird. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir Männer die Verantwortung und unsere Führungsposition wie in der Familie, so auch in der Gemeinde wahrnehmen. Und dass wir dementsprechend vorwärts gehen. Und dass wir unsere Frauen führen und leiten und gute und weise Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es wirklich ganz, ganz schwer, auch gegen Widerstände trotzdem zu warten und zu sagen, okay, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch ein bisschen nachdenken. Aber die Frau ist schon ganz unruhig und möchte aber, ja, wir müssen aber jetzt entscheiden. Ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und das ist für eine Frau ganz, ganz schwer, dann zu sagen, okay, ich gebe dir diese Zeit. Und für den Mann ist es wiederum schwer, zu sagen, okay, ich brauche diese Zeit. Und auch wenn sie dann ein, zwei Tage oder zwei Wochen nicht mehr mit mir spricht, aber nimm diese Zeit, um eine gute Entscheidung zu treffen. Es ist etwas Wunderschönes, wenn man beobachten kann, wie Männer und Frauen um eine Entscheidung ringen und letztendlich der Mann die Entscheidung trifft. Und auch wenn es lange gedauert hat und trotzdem, es war eine gute Entscheidung. Weil dann weiß man, okay, beim nächsten Mal hat die Frau etwas mehr Mut, einfach auf den Mann zu warten, bis der denn endlich soweit ist und eine Entscheidung trifft. Möge Gott uns darin helfen, möge er uns darin seinen Segen schenken. Amen.